Der Ich Sag Mal Podcast. Ich bin's mal wieder, der Ich Sag Mal Blogger Gunnar Sohn. Big Data und künstliche Intelligenz via Watson in der Personalentwicklung und im Personalmanagement einzusetzen, ist das denkbar? Denkansätze gibt es, Tools auch, beispielsweise in der Mitarbeiterförderung. Es könnte aber auch natürlich zum Controlling von Mitarbeitern führen. Was möglich ist und wo die Gefahren liegen, habe ich mit Dr. Cornelia Reindl vom BGM-Team Hamburg und Sven Semet von IBM beim HR-Festival auf der Republika in Berlin diskutiert. Hier ist das Interview.
Neben mir zwei Experten. Einer war ja sogar in der Panel-Diskussion beteiligt, Frau Dr. Cornelia Reindl von
OpenBit. Bin die Themenvorständin für das Thema People Analytics.
Super. Und dann Sven Semet. Wir waren ja auch in einer Live-Hangout-Runde zusammen. Du hast ja schon die Runde moderiert, wo es über HR Analytics geht. Was sind, sag mal, die Anwendungsfelder?
Ja gut, also Anwendungsfelder gibt es schon vielfältig, beziehungsweise die Technologie ist weiter, als wir es tatsächlich in die Anwendungen bekommen. Wir können Datenanalyse schon sehr gut tun. Watson-Technologie ermöglicht hier vielfältige Daten, also nicht nur strukturierte Daten, sondern auch unstrukturierte Daten auszuwerten und Entscheidungsvorlagen da auch zu machen. Jetzt geht es wirklich darum, so wie wir es in der Podiumsdiskussion auch diskutiert haben, wirklich die Anwendungsfelder in den Unternehmen zu schaffen. Dort ist eigentlich naheliegend, Karriereplanung zu machen, Stellenbesetzung zu machen auf Basis von Daten.
Der Professor Hackel hat hier gerade in einem Vortrag davor gewarnt, so eine Art Zahnradlogik wieder mit digitalen Mitteln einzuführen. Also, dass man Mitarbeiter trackt, dass man den Controllern wieder das Feld überlässt. Er hat gesagt, liebe Personalmanager, nehmt den Controllern das Feld weg. Das wäre schon wichtig, oder?
Das ist definitiv wichtig. Dafür engagieren wir uns ja auch von Seiten der OpenBit für einen Leitfaden, Leitlinien zum Umgang mit datengestützter Personalführung in Unternehmen, damit diese datengestützte Personalführung passieren darf. Wir reden hier von Arbeit 4.0, wir reden von neuen Arbeitswelten. Und es geht nicht darum, den Mitarbeiter zu vermessen oder Leistung zu beurteilen, sondern es geht eigentlich um Erkenntnis. Es geht um Erkenntnisse. Wenn ich kreatives, offenes, freies Denken und Arbeiten ermöglichen möchte, mit dem Innovationsmöglichkeiten geschaffen werden, wie geht das? Welche Rahmenbedingungen müssen da sein? Wie kann ich Menschen als Führungskraft fordern? Wie müssen Menschen zusammenarbeiten? Das kann ich über Datenanalysen ermöglichen.
Okay, es ist ja, sag mal, in der Panel-Diskussion auch nochmal ein Anwendungsfeld angesprochen worden, über Watson Ideenmanagement zu gestalten. Das ist ja, sag mal, ein ziemlich elendes Thema teilweise in Unternehmen, weil es auch ziemlich falsch läuft. Und selbst auch die Portale, die es, sag mal, so frei nutzbar gibt, wo man dann Lizenzen zahlt, sind nicht so toll. Was kann denn IBM Watson besser im Ideenmanagement?
Was kann Watson besser im Ideenmanagement? Also ich glaube, es ist nicht Watson alleine, sondern da spielt ganz viel drumherum beim Ideenmanagement natürlich auch die Mitarbeiter, die über Bereichsgrenzen hinweg tolle Ideen haben, aber vielleicht das ein oder andere, der ein oder andere Impuls oder auch das ein oder andere Wissen da nicht so funktioniert. Ähnlich wie es ja jetzt der Bosch zum Beispiel versucht, über Social Collaboration, über Bereichsabteilungsgrenzen hinaus neue Ideen zu entwickeln. Und es gibt ja Unternehmen, die im Ideenmanagement hier es tatsächlich geschafft haben, durch die Crowd der Mitarbeiter schneller Ideen zu finden, weiterzuentwickeln und in Produkte dann zu gießen und in den Markt zu bekommen. Watson kann da natürlich auch noch eine analytische Unterstützung dazu bieten, wenn es darum geht, viele Daten zu analysieren. Also die IBM macht ja oft Jams zum Beispiel über 24, 48 Stunden. In der Zeit kommen natürlich verdammt viele Ideen zusammen. Und hier die Highlights herauszuarbeiten, da kann ich natürlich mit analytischen Funktionalitäten, mit Cognitive Computing wieder agieren.
Das System kann dann wahrscheinlich auch besser clustern, kann bestimmt auch kombinieren, kann sagen, wo haben vielleicht zwei Mitarbeiter die gleiche Idee, die man dann vielleicht zusammenführt. Geht es auch in diese Richtung?
Auf jeden Fall. Also das, sage ich mal, ist die Basis. Geht aber eins weiter. Es gibt die klassische Sentiment-Analyse auch. Ablehnung oder Zustimmung. neutrale Kommunikation hier entsprechend zu bewerten und dann eben dort, wo viel Zustimmung ist, das entsprechend nach vorne zu bringen, ins Ranking zu bringen.
Es gibt ja natürlich auch die Schattenseite bei der Vermessung des Mitarbeiters. Das merkt man ja auch, wenn man sich, sag mal, auch mit einer Fitness trackt und wenn man in diesen Selbstoptimierungswahn fällt. Also Krankenversicherungen versuchen da ja schon an dem Rad zu drehen, kann natürlich auch dann ziemlich in die Hose gehen.
Deswegen ist es für uns wichtig, diese Leitlinien zu formulieren und zu sagen, es wird passieren und es soll auch passieren, aber wie kann und darf es passieren? Ein ganz wichtiges Thema ist uns absolute Transparenz in jeder Hinsicht. Das heißt, der Mitarbeiter muss wissen, was passiert, zu welchem Zweck passiert es und was passiert in der Konsequenz damit. Wer hat Zugriff auf die Daten und auch wie lange, also nicht nur in dem Moment, sondern was passiert in 1, 2 Monaten, Jahren damit. Das Thema Ideenmanagement, um das mal aufzugreifen, ist eine tolle Sache, ist aber auch wieder ein Thema, was gar nicht interessant ist, was sagt jetzt Peter oder Anna dazu, sondern wie viele sagen ja, wie viele sagen nein, wie viele sagen, weiß ich nicht. Und es darf aber nie relevant werden, was hat Anna in dem Moment zu dieser Idee gesagt.
Also aggregierte Daten sind kein Problem, aber wenn es personalisiert wird, dann wird es schon ein bisschen schwieriger.
Richtig, und dafür braucht es auch die entsprechende Technologie im Hintergrund. Also es ist nicht nur eine Ethik, um die es geht, sondern auch eine Technologie, die es eben verhindert, dass zum Beispiel der Administrator dann doch über persönliche Themen auch Informationen bekommen kann. Das ist natürlich relevanter nochmal in Apps, wo es sicherlich auch um das Wohlbefinden, um die Gesundheit der Mitarbeiter in Stresssituationen geht. Da reden wir natürlich um sensiblere Ideen als jetzt noch im Ideenmanagement.
Also es geht ja, sag mal, auch um Algorithmen, die hinter diesen Analysesystemen stehen. Professor Grigerenze hat gestern gesagt, naja, wenn man in den Rückspiegel guckt, sind die ganz gut. Aber bei Vorhersagen sind sie doch teilweise, schönen Dank, dass sie durch die Kamera laufen. Danke, prima. Jo, ein Schild, genau, wir hätten ein Schild aufstehen. Aber bei den Vorhersagesystemen oder bei den Vorhersagen sind sie noch relativ schwach.
Würden wir als IBM natürlich nicht unterstreichen. Nichtsdestotrotz kenne ich als HRler die Algorithmen auch nicht. Und was wir bei den Algorithmen eben tun, ist ja auch die Rückkopplung. Also wir haben ja auch in den Leitlinien aufgezeigt, es wird immer Vorhersagen geben, Entscheidungen treffen werden dann Experten, machen Geschäftsführer, machen Personaler, Führungskräfte entsprechend. Und dies wieder rückzukoppeln, macht den Algorithmus halt entsprechend besser. Und das ist ja auch die Philosophie da dahinter. Und deshalb sagen wir auch Cognitive Computing. So wie wir Menschen ja auch aus unseren Erfahrungen lernen, von der Schulentwicklung dann ins Berufsleben, mit unseren Erfahrungen wachsen, sagt man ja auch. So müssen die Systeme das natürlich auch ermöglichen. Und das ist eben der Riesenvorteil von Watson auch, dass er eben dazulernt aus den Entscheidungen, die dann von Menschen wiederum getroffen werden, richtig auch zu priorisieren und in der nächsten Iteration bessere Vorschläge zu machen.
Okay. Der Justizminister Heiko Maas hat ja, sag mal, einen Algorithmen-TÜV ins Spiel gebracht, dass man da mal auch wirklich mal unter die Motorhaube gucken kann, wenn es da mal um die Kreditwürdigkeit geht bei Schufa. Die Gewichtungen sind ja schon auch ganz interessant, wie zum Beispiel gescored wird. Braucht man vielleicht dann auch unternehmensintern so eine Art Algorithmen-TÜV?
Ob es einen Algorithmen-TÜV braucht, möchte ich jetzt an der Stelle nicht sozusagen mit diesem Label bezeichnen. Definitiv wird das auch Teil unserer Leitlinien zu sein. Ich muss verstehen, was tut der Algorithmus, was sind die Kriterien, nach denen er auswählt. Wir haben gestern im Vortrag von Kate Crawford hier auf der Republika gelernt, dass Algorithmen auch immer auf Basis von Normen auch lernen. Das heißt, diese Normen müssen verstanden werden, die müssen auch hinterfragt werden. Sind diese Normen spezifischen Entscheidungen oder Selektionsmechanismen, die der Algorithmus hat, das, was wir wollen? Oder wollen wir genau das nicht? Sozusagen wollen wir mehr Neutralität, mehr Demokratie, weil sonst brauchen wir den ganzen Algorithmus nicht, wenn er ständig das bestehende System uns bestätigt.
Gestern ist noch eine Statistik vorgestellt worden hier auf der Republika, dass einmal über 2/3 der Facebook-Nutzer gar nicht wissen, wie ihre Timeline zustande kommt. Also dass dahinter natürlich auch eine Gewichtung steht, ein Algorithmus. Und dass teilweise dann auch sogar Ärgernisse entstehen, wenn man sagt, also okay, ein Freund von mir, der liked mich nicht mehr. Kann vielleicht daran liegen, dass meine Postings bei dem einfach nicht mehr so häufig auftauchen. Und dass an dieser Stelle eben auch generell an der Algorithmenkompetenz der Nutzer gearbeitet werden müsste. Müsste man dann eben auch bei den Mitarbeitern entsprechend Algorithmenkompetenz vermitteln?
Also ich würde eher sagen, es ist keine Algorithmenkompetenz, es bedarf einer gewissen digitalen Kompetenz. Da sind wir ja genau richtig hier auf der Republika. Da bringen, sage ich mal, die meisten Besucher eine gewisse digitale Kompetenz schon mit. Eine Algorithmenkompetenz, glaube ich, ist nicht notwendig, wenn wir hier auch wieder, sage ich mal, die Masse nutzen und sagen, es gibt bewährte Mittel, um entsprechende Erkenntnisse zu erlangen. Ich würde zu dem TÜV der Algorithmen noch was sagen wollen. Ich glaube, der TÜV wird niemals kommen können, weil die Algorithmen sich viel schneller und die Systeme viel schneller entwickeln, bevor ein TÜV oder DEKRA oder wer auch immer das Gütesiegel definiert hat, ist der Algorithmus wahrscheinlich schon wieder Asbach uralt.
Ja, TÜV sowieso nicht, glaube ich. Aber vielleicht braucht man, wie ich das schon gesagt habe, Big Data Forensiker, zumindest wenn es einmal um eine Kreditwürdigkeit geht, dann so einen Sachverständigen vielleicht einmal zu befragen, der dann mal reinguckt in den Schufa-Algorithmus, wäre vielleicht schon eine Sache, die man dann gesetzlich regeln müsste. Welche Leitlinien benötigt man denn, um so eine Sachen im Unternehmen durchzusetzen? Wem muss man alles beteiligen? Gewerkschaften, Betriebsrat, Wissenschaft?
Genau, das ist auch unser Ansatz. Wir arbeiten mit den Unternehmen zusammen, wir arbeiten auch mit Verbänden zusammen. Das Thema treiben wir voran mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, DGFP. Frau Heuer wird hier ja auch noch sprechen gleich. Mit denen sind wir eng vernetzt, um Unternehmen ranzuholen, die Stimmen zu hören. Es gibt einen Entwurf gibt es bereits, den werden wir aber erst sozusagen veröffentlichen, wenn wirklich auch Unternehmen beteiligt sind. Wir wollen aber auch die Arbeitnehmervertretungen mit reinholen, die, ich sag mal, andere Seite oder beziehungsweise eigentlich das Gesamtbild, möchte ich lieber so sehen. Wir brauchen die Politik aus meiner Sicht auch, das heißt Datenschutz, aber auch am liebsten Arbeitsministerium, das betrifft die. Und wir brauchen auch die Wissenschaft, denn die Wissenschaft bearbeitet dieses Thema empirische Sozialforschung, was wir im Endeffekt im Unternehmen mit People Analytics tun, seit Jahrzehnten, seit über 100 Jahren, vielleicht sogar 200. Und es gibt Qualitätskriterien, Vorgehensweisen. Es gibt Ergebnisse, die man einfach replizieren kann in Unternehmen oder eben auch nicht. Das werden die spannenden Themen sein. Und die brauchen wir dafür. Und was wir auch brauchen, ist nicht für die Leitlinien, aber für People Analytics die Mitarbeiter selbst. Das sind die wichtigsten Peoples in People Analytics. Und ich finde, wir können mit diesem Tool auch, es geht in den Leitlinien nicht nur darum, Grenzen zu setzen und auch Angst aufzulösen, sondern es geht auch darum, Lust zu machen, weil People Analytics auch ein Partizipationstool sein kann. Ja. Wenn Sie überlegen, wichtige Fragestellungen im Unternehmen werden über eine Mitarbeiterbefragung, die standardisiert ist, einfach in die Masse gebracht. Und ich habe ein standardisiertes Tool, wo ich solche Befragungen auch immer wieder leicht machen kann. Ich habe große Datenmengen, die ich leicht auswerten kann. Das ist eine völlig andere Situation, als wir die heute haben. Und dann sollten Mitarbeiter auch selbst einen Drive haben, mitzumachen und nicht nur sozusagen Angst davor haben, dass jetzt rausgefunden wird, was Peter zur Idee XY gesagt hat.
Ja, vor allen Dingen dann auch in Echtzeit, ne? Denn ich komme ja selber aus der empirischen Sozialforschung und ich habe bei Allensbach auch gearbeitet, da ging es auch natürlich auch um Mitarbeiterumfragen, aber da war natürlich immer ein Timelag drin, bis man das durchgesetzt hat, dann beim Betriebsrat, bis dann auch entsprechend die Fragen dann formuliert waren, die Feldstudie dann in Gang gesetzt wurde. Das ist mit den Systemen heute natürlich viel, viel schneller möglich. Eigentlich auf Knopfdruck, oder?
Ja, also auf Knopfdruck. Ja, danke. Auf Knopfdruck sicherlich in einer gewissen Form, genau. So ein bisschen Abstimmung zwischen den Beteiligten müssen wir schon machen. Aber es geht auf jeden Fall deutlich schneller. Und die Veränderungen wiederum in den Systemen zu machen, dann auch in Abstimmung, ist natürlich auch quasi in Echtzeit möglich. Ich war also Fragen zu verändern, die eben das Tagesbedarf des Unternehmens betreffen oder des Mitarbeiters betreffen, ja. Also wir nennen es auch Employee Voice. Also wir wollen hier den Mitarbeiter tatsächlich in seiner Mitgestaltung, die DGFP nennt es ja Partizipation des Mitarbeiters, hier wirklich mit in die Interaktion mit einnehmen. Genau.
Ja, ich meine natürlich auch, wenn der gesamte Abstimmungsprozess abgeschlossen ist. Also wenn man weiß, also man hat eine generalistische Abmachung beispielsweise mit dem Betriebsrat, das System kann dann in Gang gehen, dann wird es natürlich spannend, dass man auch Echtzeitanalysen bekommt.
Definitiv. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass die Betriebsvereinbarungen, die jetzt dann in den nächsten Jahren entstehen, durchaus auch über solche Themen gehen.
Soweit die Einschätzung der Experten zum Thema Big Data im Unternehmen. Also Analysesysteme, um Mitarbeiter zu fördern. Schlimmstenfalls natürlich zu überwachen, was überhaupt nicht geht. Das entscheidende Zauberwort, glaube ich, in dieser Debatte ist Open Data. Das gilt für die interne Anwendung von solchen Systemen als auch für die externe. Ja, also wenn ich dann irgendwie in meiner Kreditwürdigkeit gescored werde mit irgendwelchen bescheuerten Big Data Systemen, dann möchte ich gerne wissen, wie diese Algorithmen auf diese Werte kommen. Aber bislang ja noch ein weites Feld in Deutschland. Ja, das war's. Dieses Thema bleibt auf der Tagesordnung und man hört sich demnächst wieder bei SoundCloud oder man sieht und streamt sich über Hangout on Air. Bis dann. Ciao.